Und ich muss dir gestehen, dass ich mich davor wehre und dass ich deshalb eigentlich stolz bin, schamlos, feig, manchmal wütend und manchmal total daneben bin vor meinen Kindern und ihnen das vorlebe, ein Mensch zu sein, der sieht, dass er schwach ist und damit kein Problem hat und keine Angst hat, die Kontrolle zu verlieren oder irgendeinen Wert zu verlieren oder was auch immer, wenn wir uns damit ja einbilden, dass einhergehen sollte, wenn wir Schwäche zeigen. Ich bin gerne schwach. Ich bin gerne feige. Ich bin ich weine gerne, und ich lebe das auch gerne meinen Kindern vor.
Herzlich willkommen. So schön, dass du da bist zu Surfing the Waves of Motherhood, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Verbundenheit mit dir und deinen Kindern. Mein Name ist Jana McManaman und mit diesem Podcast möchte ich dich als Mutter einladen und ermutigen, die Beziehung zu dir und deinen Kindern neu zu denken und zu gestalten. Ich denke und weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass wir dabei immer zuerst bei uns selbst anfangen dürfen. Das ist mein Herzensthema und dafür gibt es diesen Podcast und meine Online-Programme. Lass uns gemeinsam alte Muster durchbrechen und Denkweisen hinterfragen. Bist du bereit, noch mehr in die Verbundenheit mit dir zu kommen und dich authentischer zu zeigen? Dann lade ich dich zu dieser nächsten Podcast-Folge ein. Heute habe ich André Stern zu Gast, das zweite Mal. Er ist Botschafter der Kinder unter anderem. Und wir werden heute über zwei ganz wichtige Fragen hier sprechen. Zum einen, ob auch André, wie er mit Gefühlen umgeht, mit Wut, mit Ängsten und mit den Medien. Was macht das mit unseren Kindern? Und wie kann es aber auch gelingen, einen guten Umgang mit der Technologie, die wir nicht wegdenken können, zu finden? Also freu dich auf dieses Gespräch und ich hoffe, dass du viele Inspirationen mitnehmen kannst. Hallo lieber André, schön, dass du heute da bist bei mir in meinem Podcast Surfing the Waves of Motherhood.
Danke. Vielen Dank, dass du mich einlädst, dass du mich erneut einlädst.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Für die, die jetzt zuhören, André und ich, wir hatten schon ein sehr schönes Gespräch, was man auch auf meinem Kanal findet, wo wir sehr viel Inspiration auch gegeben haben, auch rund um das Thema Schule. Und heute habe ich ein paar spannende Fragen für dich mitgebracht und bin gespannt, was du dazu sagst, ja.
Sehr schön. Genau. Ich bin auch gespannt und freue mich. Und vielleicht wissen es nicht alle, aber ich will auf gar keinen Fall die Fragen im Vorfeld erhalten und darüber nachdenken. So ist es für mich eine hundertprozentige Überraschung, was jetzt auf mich zukommt. Und ich danke dir dafür. Ich mag Überraschungen und noch mehr mag ich Fragen. Also freue ich mich.
Super, das freut mich auch. Dann schieße ich doch schon mal gleich los, lieber André. Ich habe mich gefragt, ich finde deine Arbeit so wertvoll und auch deine Botschaft, mit der du rausgehst. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist und die ganzen Ansätze und wie du das auch meinst, weil man kann da auch viel missverstehen. Und dann habe ich mich gefragt, weil ich ja auch noch Lernende bin und meine Kinder begleiten mich, ich begleite sie, wir begleiten uns zusammen und bin in diesem wunderschönen, ja, Erlebnisprozess, sage ich mal. Und erwische mich aber trotzdem manchmal noch, dass ich halt manchmal irgendwie, auch wenn ich wütend sein darf, aber ich darf, hab Emotionen, Reaktionen und das macht, also es macht was mit mir und frage mich manchmal, wie geht dir das mit deinen Kindern im Umgang? Hast du Momente, wo du sagst, André, da hätte ich besser, das, also besser ist, du weißt, wie ich meine, geht nicht darum, wir sind ja gut, so wie wir sind, sondern irgendwo, wenn du dich reflektierst, ja, in deinem Prozess. Ich würde gerne da ein bisschen mehr drüber erfahren, wie du das als in deiner Familie und mit deinen Kindern erlebst.
Was meinst du,
ja, also
die Gewalt wieder Emotionen?
Ja, und ob du auch so diese Gefühle dann manchmal hast, weil wir sind ja alles nur Menschen, wie du damit umgehst, wenn jetzt vielleicht was passt, ja, weil ich hoffe, du verstehst jetzt.
Ich verstehe, was du meinst, und oder wenn ich es nicht wirklich ganz verstehe, dann ist das wahrscheinlich auch eine gute Antwort, weil wenn ich es nicht verstehe, dann ist es irgendwie nicht relevant in meinem System, was noch nicht bedeutet, dass mein System gut ist oder deines nicht. Nicht wahr? Ich bin voller Emotionen und ich betrachte diese als die feinsten Eigenschaften des Menschen und ich bin nicht bereit, im Namen des Kult des Kriegers auf meine Emotionen zu verzichten, weil es angeblich heißt, unser Ideal, der Krieger, also wir sind ja in einer höchst patriarchalischen Weltordnung mittendrin, nicht? Der Krieger hat keine Emotionen, der Krieger verpönt all unsere Feinheiten. Der zertritt sie, weißt du, der Krieger geht in den Krieg, ja, zieht in den Krieg ohne Emotionen, eben ohne Gefühle. Als ob Emotionen und Gefühle etwas wären, das man überwinden muss und es wäre besser, man habe sie nicht, nicht wahr? Und somit macht er auch lächerlich all diejenigen, die welche haben. Weil unser Ideal hat keine. Aber das ist noch lange nicht fertig, weißt du, der Krieger, der zittert nicht und zittern, hat uns die gnadenlose Evolution nicht umsonst gelassen. Das ist eine Regulierung des zentralen Nervensystems. So nebenbei. Weißt du, also, ihre Zittern. Aber in unserer Weltordnung, in unserer Sicht, in unserem Ideal, zittern ja nur die Feiglinge. Also, der Krieger, der zittert nicht. Und der weinet auch nicht. Weinen ist gut für die Mädchen. Weißt du, weinen ist gut für die Schwachen. Der Krieger, der hat solche Ausbrüche nicht, weißt du, der ist auf Schiene, geht in den Krieg, hat keine Gefühle, keine Emotionen, zeigt keine Pokerface, ist angesagt, weißt du, man schätzt, wenn jemand seine Emotionen nicht zeigt, kalt bleibt und so weiter, ist unglaublich, was man uns alles antut. Und ich muss dir gestehen, dass ich mich davor wehre und dass ich deshalb eigentlich stolz bin, schamlos, feig, manchmal wütend und manchmal total daneben bin vor meinen Kindern und ihnen das vorlebe, ein Mensch zu sein, der sieht, dass er schwach ist und damit kein Problem hat und keine Angst hat, die Kontrolle zu verlieren oder die irgendeinen Wert zu verlieren oder was auch immer, wenn wir uns damit ja einbilden, dass einhergehen sollte, wenn wir Schwäche zeigen. Ich bin gerne schwach, ich bin gerne feige, ich bin ich weine gerne, und ich lebe das auch gerne meinen Kindern vor, dass man manchmal wütend ist und dass es einen Ausbruch gibt. Und dass man es später vielleicht bereut und das eben auf einer Augenhöhe bespricht, weißt du? Mhm. Mit der Partnerin, mit dem Partner, mit der Frau, mit dem Mann, mit wem auch immer man in einem wahren Austausch, auf einer wahren Ebene, Augenebene, und zwar dieselbe, in welcher all die Mitglieder dieser Konstellation dasselbe Recht haben, mitzusprechen, mitzuentscheiden, mitzugestalten. Und darin bin ich gerne derjenige, der Fehler macht und diese dann bespricht und keine Angst hat, eine Macht zu verlieren, die er eh nicht hat. Weißt du, manchmal, kürzlich beobachtete mich jemand mit meiner Familie und ich hörte als Kommentar, oh, der Typ dort hat keine Kontrolle über seine Kinder. Da bin ich zu der Person gegangen und habe gesagt, danke für die Zusammenfassung. Sie haben perfekt verstanden, wie ich ticke. Tippen auch. Ich tippe auch so chaotisch. Aber so. Und ich bin manchmal chaotisch und ich bin manchmal erschöpft. Und wenn ich erschöpft bin, dann sage ich meinen Kindern, entschuldigt, es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn ihr so rumreit und nach der anderen nachrennt und so einer dem anderen nachrennt und so weiter. Aber heute, ich verkrafte es nicht. Und dann kommt es so dazu, dass irgendwann diese Kinder dann sagen, hey, heute bin ich so erschöpft, heute gab es so viel Informationen überall, ich mag gerade nicht, ich brauche jetzt etwas, das an diesem Tisch jetzt heute am stiller ist als gerade eben. Und es ist so leicht, das ist so dann selbstverständlich und spontan und natürlich und nicht kalkuliert und nicht mit irgendeiner Absicht oder mit irgendeiner mit irgendeinem Hintergedanken oder weißt du, irgendeiner Pädagogik im Hintergrund oder was auch immer. Und wenn es Konflikte gibt, denn wir sind eine futschnormale Familie, in der es immer wieder Konflikte gibt, dann bin ich auch gerne derjenige, der, und das geht der, der patriarchalischen Weltordnung gegen den Strich, die ja uns sagt, im Fall eines Konfliktes muss immer der Vater oder die Mutter recht haben, sonst wird das Kind ja zu einem kleinen Tyrannen. Ja. Ich finde das so absurd und so stupid. Also, die Kinder sind Beobachter und sind Nachahmer. Mhm. Sie beobachten, was wir tun, und sie ahmen nach, was wir gemacht haben, nicht wahr? Die ganze Zeit. Wenn du vor einem Kind singst, das Kind lernt singen. Wenn du vor einem Kind tanzt, das Kind lernt tanzen. Wenn du vor einem Kind Löcher in die Wand bohrst, das Kind lernt, dass man mit einem Bohrer Löcher bohren kann und bohrt mit einem virtuellen Bohrer den ganzen Tag Löcher in die Wand. Aber im Fall eines Konfliktes heißt es dann, dass wir die einzige Ausnahme, wo das Kind das Gegenteil dessen macht, was es bei uns beobachtet. Das ist so absurd, dass niemand das glauben will, oder? Ich nehme irgendeinen Gegenstand und ich will, und das Kind will auch diesen Gegenstand, und da entsteht ja ein Konflikt. Und das heißt, wenn das Kind nicht loslässt, wird es zu einem Kind als König. Und ich sage, wenn ich hier loslasse, dann erfährt das Kind, dass es im Fall eines Konfliktes die Möglichkeit gibt, loszulassen. Und wenn ich nicht loslasse, dann erfährt das Kind, dass im Fall eines Konfliktes nicht loslassen angesagt ist. Denn ich bin ja das Vorbild für dieses Kind.
Richtig, also,
ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber diese Emotionen und diese emotionalen Ausbrüche sind erst ein, auch wie Konflikte und so weiter, sind erst ein Problem, wenn wir daraus eins machen oder wenn wir Angst haben, irgendeine Macht zu verlieren. Und wenn man befreit ist von dieser Macht, dann finde ich, sind die Beziehungen leichter und vor allem wahrhaftiger, weil wenn ich vor dir schwach sein kann und feige und all das, dann bin ich bei dir auch in Sicherheit.
Ja, das ist super, André, dass du das auch so siehst, weil manchmal hat man ja so die Vorstellung, wenn man, sag ich mal, ganz tolle Menschen, die einen inspirieren, sieht, die Bücher liest, die Vorträge hört und da auch voll mit in Resonanz geht, dann denkt man, ja, bekommen die das denn auch immer alles hin? Und ich bin froh, dass du das auch so bestätigst, weil so versuche ich es ja auch bei meinen Kindern zu machen, auch zu zeigen, ich war jetzt wütend, aber das dann auf Augenhöhe zu erklären, dass sie erleben, ich bin auch ein Mensch. Und wie gehe ich denn mit meinen Gefühlen um? Warum bin ich jetzt müde? Und das zu kommunizieren, weil sonst ist es fake, die merken das ja. Und ich kann ja nicht immer super duper drauf sein, das geht ja gar nicht. Ja, ja,
und das wäre nicht ehrlich. Das wäre nicht ehrlich.
Genau, ja. Also ich denke, das stärkt jetzt sicherlich auch viele, viele Eltern oder einfach auch zu sehen, dass, weil das ist ja auch eine Größe und du hast das so schön gerade beschrieben mit der Sicherheit. Mhm. Es gibt Sicherheit, weil ich habe das irgendwo mal gelesen, also warum sind manche Kinder vielleicht bei dem einen Elternteil schlimmer als bei dem anderen oder wie auch immer, weil sie sich da wahrscheinlich sicherer fühlen und man denkt, mein Gott, hier ist es ja noch manchmal noch viel schlimmer. Aber es ist eben, weil das Kind eben weiß, ich darf das jetzt hier mal zeigen, ja.
Unbedingt. Und das ist kostbar.
Mhm.
Aber wir müssen uns natürlich befreit haben von den Macht, von dieser Gewohnheit, Angst zu haben, das wenige Macht, das wir haben, zu verlieren, was ja der beste Weg ist, sie zu verlieren. Aber wirklich nagelt man die Menschen fest, weil sobald du ein wenig Macht hast, dann machst du alles, was du kannst, um diese Macht nicht zu verlieren. Und Kindern gegenüber ist es relativ leicht, zwar total ungerecht, aber relativ leicht, Macht zu haben, weil wir körperlich stärker sind.
Wenn du beim Hören spürst, ja, genau so fühlt sich das bei uns an, dann bist du nicht alleine. In meinem Programm findest du keinen starren Fahrplan, sondern einen sicheren Raum, in dem du dich und dein Kind neu sehen und verstehen kannst. Ich begleite dich nicht als Ratgeber, sondern als Wegbegleiterin, die dir hilft, deine eigene Wahrheit zu finden, in deinem Tempo, mit deiner Geschichte. Schau gerne auf meiner Webseite vorbei oder folge mir auf Instagram auch für Inspiration und Impulse.
Spannendes Thema. Also vielen lieben Dank erstmal, dass du mir die Frage da nochmal beantwortet hast. Also ich denke, das gibt sehr viel Kraft. Und dann ein anderes Thema, also ich habe zwei Jungs, der Größere, der wird jetzt 12, und das Thema Schule, und wir hatten es mal kurz angetönt, vielleicht drüber zu sprechen, digitale Medien, ja, das wie die verpönt sind oder nicht verpönt sind. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen deine Sicht sehen, weil ich sag hinterher gerne auch noch mal was dazu, aber es ist halt ein heißes Thema, ja, und auch gerade in Schule und mit den Freunden.
Ja, also mit den Freunden. Also bevor wir über die virtuellen Medien, über die virtuelle Welt sprechen, sprechen wir kurz die Freunde in der Schule an. Mhm. Das ist ein wichtigeres Thema, als man sich das vorstellt, nämlich diese Peergroups aus Jungs bestehend, die gleichen Alters sind, was ja der absurdste Grund ist, zusammenzukommen. Na wirklich, weißt du, wenn ich dir sagen würde, wir versammeln Leute nach Augenfarbe, fändest du das schon ziemlich absurd. Und für mich ist das Alter nicht relevanter. Mit 5 konnte ich noch nicht lesen. Mich haben nur Lokomotiven interessiert. Und als Antonin, mein erstgeborenes Kind, 5 war, der konnte fließend lesen und fließend schreiben und fließend sprechen. Und ihn haben die Rakete interessiert. Bring uns mit 5 zusammen. Wir haben nichts Gemeinsames. Nichts zu teilen. Nichts, das als gemeinsame Interesse irgendwie zwischen uns eine Fläche geben könnte für Austausch und gegenseitige Bereicherung durch Verschiedenartigkeit. Diese Verschiedenartigkeit, die Kinder ja die ganze Zeit suchen. Weil sie denken, du und ich zusammen sind stärker als alleine. Und ich kann gut laufen, sie kann gut lesen, und wenn du eine brauchst, die gut liest, dann gehst du zu ihr. Einer, der gut läuft, da kommst du zu mir. Und wenn wir eine brauchen, die alles repariert, kommen wir zu dir. Weißt du, so sehen die Kinder die Welt. Künstlicher geht es nicht. Diese Peer-Groups, und sie sind noch dazu das Schlimmste, weil innerhalb dieser Gruppe, wo du angeblich vergleichbar bist mit den anderen, dann fängt ja das Vergleichen an. Und da, wo das Vergleichen anfängt, fängt auch die Konkurrenz an. Und das ist die schlimmste Form der menschlichen Beziehungen. Und dann entsteht immer, es ist immer ein Leader, wirklich ein Chef in dieser Peer Group. Und all die anderen machen dem nach, nicht wahr? Und dann wird es besonders beunruhigend, für mich beängstigend, wenn es um Sexualität geht. Weil in diesen Peergroups werden die schlimmsten Bilder, und ich meine nicht Bilder, ich meine Vorbilder, ich meine die schlimmsten Gewohnheiten werden dort vervielfältigt. Drin werden Aussagen gepflegt, wie wenn eine Frau Nein sagt, dann denkt sie Ja und stellt dich auf Prüfung, um zu sehen, ob du beharren wirst. Und erst wenn du viel beharrt hast, wird sie loslassen und annehmen und so weiter. Solche die gefährlichsten Muster werden dort vervielfältigt, werden dort übertragen, und alle machen es dem Lieder nach. Ja, also nur wirklich, um zu unterstreichen, nur darin, also nur was Einverständnis betrifft, sind diese Gruppen, diese Peer-Groups, das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Weil es gibt ein Einverständnis der Mitglieder der Gruppe, die nicht die Chefs sind, also die machen einfach mit, ohne ob sie einverstanden sind oder nicht. Und darin wird diese Kultur der Vergewaltigung, weißt du, da wird die Idee kolportiert und gepflegt, dass jemand, beziehungsweise eine Frau, wenn sie Nein sagt, Ja denkt, weißt du? Und Nein ist Nein. Und gestern Ja bedeutet nicht heute Ja, weißt du? Und so weiter, also solches. Ja. Und deshalb ist es für mich besonders beängstigend zu sehen, dass diese Peergroups von gleichaltrigen Jungen unterrichtet durch ihre Väter oder durch die Größeren eigentlich das Schlimmste ist, was man sich für unsere Kinder und vor allem für unsere Kinder männlicher Geschlechts angenommen ist festgelegt geben kann. So, dies schon mal, wenn du mir das erlaubst, schon im Vorfeld mal schon erwähnt. Jetzt die virtuelle Welt. Ein heißes Thema, das umso heißer ist, dass gewisse Menschen uns besondere Angst in diesem Bereich machen wollen. Es gibt einen deutschen Hirnforscher, der ganz große Angst versucht einzujagen in alle, die ihm zuhören, anhand von Beweisstücken, die in manchen Fällen, also wenn es Kinderzeichnungen betrifft, das ist eine Spezialität meiner Familie, ich bin ja der Sohn von Arno Stern, der uns vor einem Jahr verlassen hat, also von dieser Erde gegangen ist und mir das übergeben hat, sein Werk in die weite Welt hinauszutragen. Also der macht uns große Angst, dieser Hirnforscher, mit ganz vielen Beweisstücken, die ich nicht als Beweise betrachte und ohne eigentlich an der Problematik vorbei, wenn du mich fragst. Und diese ganze Angst um die Bildschirme geht wirklich an die Problematik vorbei. Denn, und ich mag diese Frage und danke dir dafür, gewöhnlich sage ich immer, dann beantworte ich am Ende, weil sie noch einmal zusammenfasst, was ich meine mit der Haltung. Mit der Haltung des Aber diesmal machen wir es ja in dieser Reihenfolge. So, also bevor wir weitergehen, möchte ich, dass wir bemerken, dass wir diese Neigung haben, wenn alle etwas beobachten können, die angeblich logischste Erklärung dafür zu nehmen, um das als allgemein gültig zu betrachten. Ein Beispiel. Wir glauben, dass Kinder gerne mit Kindern in Kontakt sind. Das ist absolut falsch, aber etwas, das alle beobachten. Und das ist deshalb irreführend. Nicht mal alle, die Kinder beobachten, beobachten, dass Kinder gerne auf Kinder zugehen. Folglich haben wir entschieden, das ist ein Gesetz. Kinder gehen gerne auf Kinder zu. Und so haben wir auch ihre ganze Welt eigentlich organisiert, die lauter aus Kindern besteht. Nicht wahr? Das stimmt überhaupt nicht, dass Kinder den Zugang, also den Kontakt zu Gleichaltrigen suchen. Kinder suchen den Kontakt zu anderen Menschen, die spielen. Und da in unserer Weltordnung die Erwachsenen niemals spielen, haben die Kinder sonst keine Wahl, als sich an die zu wenden, die noch ein wenig spielen, nämlich die Kinder. Stellst du aber eine erwachsene Person in den Raum, die wahrhaftig und spielt, dann stürzen sich die Kinder auf diese Person, weil sie dann zwei Dinge erleben können, wonach sie mit ganzem Wesen eigentlich trachten. Nämlich sie können gleichzeitig so sein wie wir, dort sein, wo wir sind und spielen, nämlich das, was sie am liebsten tun und aus ganz guten Gründen, die wir zwei kennen und die in diesem Podcast öfters schon erwähnt worden sind. So, und siehst du, wir geben ihnen nur eine Option, gar keine Freiheit. Wenn du einem Vegetarier die Wahl gibst zwischen Hühnerfleisch und Schwein, dann hast du ihm zwar die Wahl gegeben, aber keine Freiheit, Vegetarier zu sein, sagte mal ein guter Freund von mir, ein Philosoph, dessen Namen mir gerade eben nicht einfällt, wird mir wieder in den Sinn kommen. Und so glauben alle, weil alle das beobachten, dass das ein Naturgesetz ist, Kinder gehen auf Kinder zu. Das ist falsch. Das ist nur deshalb so, weil die Kinder keine andere Wahl haben. Aber das gilt als Allgemeinprinzip. Gut. Und es gibt was anderes, das wir alle beobachten. Sobald ein Kind und ein Bildschirm zusammenkommen, saugt der Bildschirm das Kind ein. Also, und weg ist das Kind. Da kommt wer auch will und macht uns Angst und sagt, schaut, wie schlimm. Das Kind ist stundenlang eingekapselt, denkt nicht mehr, fühlt nicht mehr, ist nicht mehr verbunden mit der Welt. Wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm. Angst, Angst.
Ja.
Das ist auch ein Missverständnis. Wir beleuchten das einfach ein bisschen umgekehrt und verwechseln Ursache und Symptom. Ich erkläre gleich, was ich meine. Aber bevor ich es erkläre, muss ich noch einmal einen Umweg machen, wenn du erlaubst, Jana. Nämlich, wir müssen verstehen, wie die Welt des Kindes ist. Das Kind lebt einerseits in der Schule und andererseits zu Hause. Grob gezeichnet für die Metapher. Gut. Wenn wir die Schule nehmen, die Hälfte des Lebens des Kindes, kann das Kind in der Schule das Leben, wonach es bis in die letzte Phase seines Wesens trachtet, nämlich zwei Dinge will das Kind. Das Kind will spielen und das Kind will die Heldin oder der Held sein von der Geschichte, die es sich die ganze Zeit im Kopf gestaltet. Kann man das in der Schule? Leider nicht. Und das ist nicht die Schuld der Schule. Das will ich an dieser Stelle wirklich unterstreichen, die Schule in Schutz nehmen. Die Schule macht nicht anders als die restliche Gesellschaft. Es herrschen in der Schule heute noch dieselben Paradigmen und Haltungen wie in der restlichen Welt. Unsere patriarchalische Weltordnung macht, dass draußen sowie drinnen dieselben Paradigmen und dieselbe Haltung herrschen. So dass es in der Schule unmöglich ist, für ein Kind eine Heldin oder ein Held zu sein und unmöglich ist, zu spielen, weil das nicht Teil des Programms ist. Logischerweise, Programm ist Lernen und anscheinend wissen die Menschen, die Schule organisieren, nicht, dass Lernen nur durch Spielen geschehen kann. Gut, okay, eine andere Debatte. So, also bist du eine Heldin für deine Mathe-Lehrerin, dann bist du es wahrscheinlich nicht im Turnen, weißt du? Und dann ist es wirklich immer die Heldin und der Held zu sein, der das Kind im Kopf ständig sein möchte. Da ist der Held der eigenen Geschichte, nicht wahr? Ist in der Schule alles unmöglich. Gut, kann man sagen, das ist nur die Hälfte des Lebens des Kindes. Es gibt ja glücklicherweise die andere Hälfte, nämlich das Zuhause. Und dann ist die Frage, kann man zu Hause als Kind eine Heldin oder ein Held sein, dauerhaft, und spielen? Eben kaum. Zeit ist keine mehr da und du bist keine Heldin, wenn ich dir die ganze Zeit sage, ich habe dich lieb, komm, aber ich hätte dich lieber, wenn du dein Zimmer aufräumen würdest. Oder ich hätte dich lieber, wenn du deine Hausaufgaben besser machen würdest. Oder ich hätte dich lieber, aber ich hätte dich lieber, wenn du mir im Haushalt helfen würdest. Ein großes Thema. Wenn du besser in Mathe wärst und so weiter und so fort. Da kannst du keine Heldin sein, kein Held sein, weißt du? Also in der Welt, wo das Kind lebt, ist das unmöglich, das zu sein und das zu tun, wonach das Kind dehnt. In welcher Welt ist das möglich? Umgehend, sofort, für die ganze Dauer dieser Welt, ist das möglich, eine Heldin oder ein Held zu sein und zu spielen in der virtuellen Welt, in der Welt des Bildschirms. Denn der Bildschirm, der diskriminiert nicht. Dem Bildschirm ist deine Hautfarbe egal. Dem Bildschirm ist deine Schulleistung gleichgültig. Ja. Dem Computer spielen all die Diskriminierungen da draußen gar keine Rolle. Der Computer, der Bildschirm, dieser sagt dir, kehre ein bei mir und spiele und werde dabei eine Heldin oder ein Held. Kriegst Anerkennung. Leute sehen dich, sehen dein Talent. Dein Talent wird immer größer und bekommt immer mehr Anerkennung. Und das ist ja das Leichteste und das Schönste, was du in deinem Alltag erlebst, ist diese Möglichkeit in der virtuellen Welt, das zu sein und das zu tun, wonach du trachtest. Ja. Und jetzt sehen wir, Jana, was Unglaubliches, das für mich alles auf den Kopf stellt, nämlich unsere Baustelle ist es nicht, die virtuelle Welt zu verbieten, sondern die reale Welt des Kindes so appetitlich und anziehend zu machen, wie die virtuelle. Und dann hätten wir Probleme. Gefährlich für das Kind ist nicht die virtuelle Welt. Und das schüttelt uns an der Stelle. Gefährlich für das Kind ist die reale Welt, in der das Kind keine Möglichkeit hat, das zu sein und das zu tun, wonach es sich sehnt. Schaffen wir es, die reale Welt so anziehend, so appetitlich zu machen für das Kind, wie die Bildschirme ist, dann haben wir mit den Bildschirmen gar kein Problem mehr. Und die Bildschirme werden zu dem, was sie wirklich sind, nämlich ein offenes Fenster auf die Welt, anhand welcher man alles lernen kann und so vieles erfahren und so vieles erforschen und so vieles entdecken, Und du siehst, die Baustelle ist, besteht nicht im Verbieten der virtuellen Welt, sondern in der Neugestaltung der realen Welt.
Ja.
Und deshalb haben meine Kinder unlimitierten, ungeregelten Zugang zu Bildschirmen. Und wenn ich sehe, dass sie mehrere Stunden nur am Bildschirm gesessen sind, dann weiß ich, ups, Signal, Alarm, ich habe irgendetwas nicht gemacht, das ich hätte machen können, damit die reale Welt für sie bald wieder anziehender ist oder mindestens so anziehend ist wie die virtuelle. Weißt du, Antonin, ja. mein erstgeborenes Kind, fährt, wie du es wahrscheinlich weißt, Rennen, will Rennfahrer werden, was ja überraschend genug war in dieser Familie, wo wir weder Sport noch Autos mögen. Und er trainiert im Simulator, am Computer, vor dem Bildschirm. Und da ist er nicht ansprechbar. Wenn er in seinen Computer-Rennspielen vertieft ist, kannst du sagen zu Tisch, er hört dich nicht. Aber erstaunlicherweise, wenn du ihm sagst, es ist Zeit, an die Go-Kart-Bahn zu fahren, wo du die Warenautos fahren willst, dann ist er plötzlich hellhörig und plötzlich fährt er den Simulator herunter, schmeißt ihn leider und ist bereit für das Training. Als ob plötzlich das Reale spannender geworden wäre als das Virtuelle. Und du siehst vielleicht, was ich meine, wenn ich sagte, das beleuchtet alles nochmal so neu.
Ja.
Dass ich dir nur für die Frage danken kann.
Danke, lieber André, für all deine, also Umwege, um das Ganze auch rund zu machen. Nein, das war gut so. Ich glaube auch, dass der Anfang mit der Peer Group, weil das ist wirklich halt auch ein Riesenthema. Und ich kann ja gerne mal kurz teilen, wie das bei uns so ist. Also ich kann zum Glück mit meinem größeren Sohn da auch richtig gut drüber reden. Ich kann ihm auch sagen, also er darf auch zu Hause frei, also der liebt halt ferngesteuerte Autos auch und sucht sich gerade einen ganz tollen, der mega wasserdicht und alles draußen machen kann. Und dafür investiert er Zeit, sich den besten jetzt gerade rauszusuchen. Das ist für mich okay, sinnvoll investierte Zeit, weil er möchte das nachher ins echte Leben transportieren. Er macht sich schlau, er lernt was. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, aber ich spreche manchmal mit ihm, wenn ich merke, dass Schule halt schon anstrengend war und wir gucken, was kann er jetzt hier machen. Und manchmal möchte halt schon irgendwie auch mal was auf YouTube als Beispiel, was Lustiges sehen. Ich gebe ihm immer nur die Anregung, schau, dass du was dich interessiert. Weil manche Sachen, das hast du in 5 Sekunden wieder vergessen und es interessiert dich gar nicht. Das ist eben dieses Medium, dass man irgendwo reingesaugt wird, konsumiert. Mach irgendwas, was dir auch halt Freude macht, ja, wo du auch was mitnimmst. Und warum man noch kein Handy bekommt, bei uns ist es so, wir haben gesagt, wir wollen da noch ganz lange mit warten, weil eben die Gefahr ist, dass man alles sehen kann, von Gewalt, Sexualität, du hast es angesprochen, da ist alles auch draußen. Ja, jetzt könnte man sagen, wenn er jetzt in seiner Peer-Group da ist, zum Glück ist es bei uns jetzt noch nicht so gefährlich oder so da, da ist er noch ein bisschen in so einer Bubble, sage ich mal. Die sind da alle noch ein bisschen mit Sport, mit vielen anderen Sachen, die sie interessiert, unterwegs. Aber es könnte auch anders sein. Und dann ist die Gefahr natürlich da. Kannst ja gleich gern mal deinen Eindruck noch, also ob du da noch was ergänzen willst. Ja, wie man da auch reingezogen werden kann. Aber wir reden halt wieder viel darüber. Ich erkläre ihm halt die Gefahren, aber auch das Potenzial, also eben, wie du es auch mit Antonin eben geschildert hast, mitzugeben.
Ja, das Gespräch ist da und das Vertrauen sind dann entscheidend. Das Kind, wenn das Kind genügend im Vertrauen ist, das mit dir zu besprechen, dann gibt es keine Probleme. Und wenn das Kind was sieht und merkt, es ist ethisch nicht in Ordnung, das Kind wird das ansprechen. Weißt du, und ich habe die Angst verloren, dass meine Kinder, ich weiß nicht, gewaltige Pornofilme finden, als Antonin einmal gesagt hat, hey Papa, weißt du, es gibt auch ethische Pornosites. Ich frage mich, ob es nicht clever wäre, dort ein Abonnement zu nehmen. Dann habe ich gedacht, okay, wir sind in Sicherheit. Und das fand ich sinnvoll, weißt du? Und eindrücklich, wie, das zeigt den Wert des Vertrauens in der Beziehung. Und deshalb habe ich keine Angst. Deshalb hat er, aber noch einmal, ich sage nicht, macht wie wir und es ist bei euch dann gut. Also, das wäre absurd. Das wäre wieder idiotisch. Also, wenn ich so tue heute, wie gestern bei uns getan worden ist, dann habe ich die größten Chancen daneben zu tippen, weißt du? Dass heute das nicht mehr geht, was gestern war. Also, wie könnte es sein, dass ich für dich weiß, was gut ist? Oder dass ich kritisiere, was bei dir passiert oder bei anderen, weißt du? Wichtig ist einfach, dass der Stand der Dinge besprochen worden ist und dass es für alle annehmbar ist, so wie es ist, auf einer Augenhöhe noch. Für alle Mitglieder dieser Konstellation, die sonst niemand so gut kennt wie du, und somit kann niemand irgendeine Meinung über deine Konstellation äußern, weil nur ihr kennt die feinen Nuancen, die feinen Geschmackrichtungen, Farben, Gerüche, die eure Konstellation bilden und die Geschichten von allen Mitgliedern dieser Konstellation. Und niemand kann von außen kommen und sagen, oh, das, was ihr macht mit Handy, ist schlecht oder wäre besser anders oder was ich mache mit meinen Kindern und Pornos, Websites ist die beste Lösung. Ich glaube wirklich, dass die Erziehung ist ein Dschungel. Und nicht einen Weg durch den Dschungel, es gibt deinen Weg und es ist der einzige gültige. Und ich kann höchstens ein paar Wegweiser so einpflanzen. Das ist mein Job. Und ich danke dir für die Gelegenheit, meinen Job zu machen. Das ist mein Job. Jetzt dir zu sagen, was gut ist für deine Familie, ist erstens nicht mein Job. Und zweitens würde ich es behaupten, so wäre ich ein Scharlatan, weil man das ja nicht kann. Weil das niemand kann.
Richtig, ja. Danke, André. Das stärkt auch nochmal, auch das ist meine Haltung, auch im Coaching, wo ich Mamas stärke, dass man sich eben, dass sie sich frei machen von dieser Bewertungsschiene von außen, dass einer weiß, das darfst du nicht, sondern jede Konstellation ist anders. Und wie du es auch sagst, morgen ist es auch vielleicht wieder anders. Da muss man gucken, wie passt es für die Familie, fürs System. Mhm. Und dann das wieder ausprobieren, besprechen, das ist total wichtig, weil oft sind werden wir bewertet. Also das tut einfach nicht gut. Dann wirst du wieder zum Objekt gemacht und fühlst dich wieder nur schuldig. Und also da stärke ich Mamas drin und es ist schön, dass du das auch nochmal so sagst. Anstatt mir jetzt zu sagen, vielleicht, Jana, das müsstest du so machen. Und dann fühle ich mich wieder schlecht, weil ich bin wieder nicht gut, so wie ich bin. Ja, also das wird für mich auch immer stimmiger. So, das auch mehr so immer mehr zu leben und dann eben den Weg auch zu gehen, der zu einem passt.
Ja.
Das hast du sehr schön gerundet, ja.
Schön. Danke.
Ja. Danke, André. Also das waren so diese zwei brennenden Fragen, die ich hatte. So, und die hast du mir wunderbar beantwortet. Klingt so hart, aber einfach mit mir im Gespräch herausgearbeitet. Es war sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank.
Danke dir für diese Zeit. Gelegenheit. Und danke dir, danke euch, die ihr ja zuhört, zuschaut. Denn noch einmal für diese Zeit dieses Gesprächs mit Jana und mit mir seid ihr mitgekommen auf eine gewisse Seite des Spiegels, nämlich auf die Seite, wo das Vertrauen herrscht. Und vielleicht haben irgendwelche unter euch den Wunsch oder die Sehnsucht, etwas länger auf dieser Seite des Spiegels, ja, auf der Seite des Vertrauens zu verweilen. Und das ist ein Segen für die Kindheit und ein Segen für die ganze Menschheit. Und in diesem Sinne euch danke und dir, Jana, danke. Ich wünsche ganz viel Vertrauen und ganz viel Begeisterung.
Danke, lieber André. Und vielleicht können wir ja auch nochmal in dem Sinne nochmal an unsere Akademie, die ja jetzt zum Weltkindertag sind, ganz groß eröffnet, ist das falsche Wort. Wir gehen richtig live und raus und schaut da gerne mal auf unserer Webseite vorbei. Die verlinken wir nochmal.
Unbedingt.
Der liebe Gerald Hüter und der André Stern sind da unsere Botschafter und wir geben uns Mühe, nicht der Ratgeber zu sein, sondern zu zeigen, wie kann Kindheit, also das bedingungslose Interesse an der freien Entfaltung eines jeden Kindes gelingen. Genau.
Eine wichtige Empfehlung unsererseits. Bis bald.
So schön, dass du heute bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst.
Ich hoffe, du konntest ein paar anregende Impulse, Inspiration, Mut mitnehmen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und sicher ist, wenn du jetzt nur den Podcast hörst, wird er dein Leben nicht verändern. Es braucht mehr. Es braucht die Umsetzung. Und es ist ein Weg, der hoch und runter geht. Und ich hoffe, dass du diesen Weg mit mir gehst, mit uns. Es braucht uns Mütter, die noch authentischer leben und mehr dadurch auch verbunden mit ihren Kindern sind. Lass es uns wie eine Sisterhood sehen, dass wir uns zusammentun und füreinander da sind, um Hilfe fragen, wenn wir Hilfe brauchen und diesen Weg nicht alleine gehen. Dazu soll dieser Podcast ermutigen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn du mehr zu meiner Arbeit finden möchtest und mein Online-Programm oder zum nächsten Podcast, dann schau gern in den Shownotes nach oder abonniere meinen Channel. Bis dahin von Herzen, deine Jana.